Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir gemeinsam Gott loben dürfen, dass wir jetzt auch das Wort Gottes hören dürfen. Der Herr möge uns bewahren in allem und seinen Segen schenken, seine Hand über uns halten. Ja, es geht weiter mit der Apostelgeschichte. Heute zum Thema die Urgemeinde. Wir werden heute lesen von der Entstehung der ersten christlichen Gemeinde, Kirchgemeinde, wie man das auch ausdrücken möchte, die Urgemeinde. Und wir sehen in dieser ersten Gemeinde ganz stark diese Elemente Einheit und Gemeinschaft. Wir haben die Apostelgeschichte begonnen mit diesem Vers, den wir als Schlüsselvers bezeichnen können, Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus zu den Jüngern nach seiner Auferstehung. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es geht also um die Ausbreitung des Reiches Gottes bis an das Ende der Erde. Und am Ende der Apostelgeschichte befindet der Apostel Paulus sich in Rom. Und man kann sagen, Rom, von dort geht's in die ganze Welt hinaus. Also wer in Rom angekommen ist, sozusagen, da gibt es keine Grenzen mehr. Bezogen auf die damalige Welt als die Hauptstadt des damaligen Weltreichs, des römischen Weltreichs. In der Bibelstunde haben wir dann noch ein bisschen auch die weiteren Elemente in diesem ersten Kapitel betrachtet. In diesem ersten Kapitel geht es auch um die Himmelfahrt Jesu. Jesus fährt in den Himmel auf zur Rechten Gottes. Wir sehen, wie die ersten Jünger, 120 Jünger, sich versammelt haben und darauf gewartet haben, auf die Verheißung des Vaters, nämlich des Heiligen Geistes. 120 Jünger, also nicht nur die 12 Apostel, also eigentlich die 11 Apostel, dann der 12. Apostel. Das war dann das nächste Ereignis, dass man noch einen 12. Apostel gewählt hat. Es waren also in Summe 120 Jünger, inklusive Frauen, der Mutter Jesu und auch die Brüder Jesu waren zu diesem Zeitpunkt schon bei diesem ersten Jüngerkreis dabei, wobei wir ja in dem Jakobusbrief einen dieser Brüder Jesu besser kennengelernt haben. Und nun kommen wir ins Kapitel 2, das ist sehr, sehr bekannt, dieses Kapitel. Es handelt über das Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir lesen dann in diesem Kapitel von der Predigt des Petrus und dann eben von der Gründung der Urgemeinde. Und ich möchte dann auf diese Urgemeinde den Schwerpunkt legen und die anderen Aspekte, nämlich das Pfingstereignis und diese Predigt des Petrus, nur kurz zusammenfassen, damit wir den roten Faden haben, wie sich das hier weiterentwickelt. Beginnen wir mit dem Pfingstereignis, und wahrscheinlich habt ihr schon viele Predigten darüber gehört im Laufe eures Christenlebens, weil es jetzt so etwas Zentrales ist. Wir lesen davon, dass ein Brausen entstanden ist, ein Wind, Feuer. Das sind Elemente einer Gotteserscheinung. Und es war so dramatisch, dass die ganzen Leute aus Jerusalem zusammengelaufen sind und durch diese Erscheinungen, durch diese Gotteserscheinung hat Gott angezeigt die Ausgießung seines Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist hat den Jüngern die Kraft gegeben, Zeugen zu sein für Jesus Christus. Gott selbst, lesen wir in der Bibel, nimmt in eine Menschenwohnung. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Leib, heißt es im 1. Korintherbrief, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wohnt in den Gläubigen. Und der Geist Gottes, aber das ist kein Sklaventreiber. Das ist nicht so wie bei einem Besessenen. Wenn ein Mensch von einem dämonischen Geist besessen ist, dann hat er keine Kontrolle mehr über sich selbst. Der Geist Gottes ist anders. Der Geist Gottes will uns Menschen motivieren, antreiben, uns Kraft schenken, damit wir das tun können, was Gottes Wille ist. Aber es geht nicht so, dass ich mich passiv einfach hinlege und darauf warte, dass der Geist in mir all das macht. Der Geist Gottes schenkt mir die Kraft dazu und die Weisheit. Aber wie gesagt, Gott ist kein Sklaventreiber. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Und die erste große Veränderung, die man sehen und hören konnte, das war das Reden in Fremdsprachen. Das bedeutet, dass diese ersten Jünger in fremden Sprachen gesprochen haben. Das heißt, es wäre wie, wenn ich noch nie Russisch gelernt hätte und plötzlich mit euch Russisch reden könnte. Und warum lacht ihr? Ja, dann würdet aber ihr vielleicht nichts mehr verstehen. Also das ist die Not der Sprachenverwirrung, von der wir in der Lesung gehört haben. Zu der Zeit der großen Feste, und da gehörte Pfingsten dazu, da wurden aus der ganzen damaligen Welt Israeliten und zum Judentum übergetretene Heiden, sogenannte Proselyten, in Jerusalem versammelt. Es gibt Quellen, die sprechen von bis zu 3 Millionen Juden, die sich in Jerusalem getroffen haben. Das war gigantisch. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Menschen normalerweise in Jerusalem gelebt haben, aber ich würde sagen, wenn es ein paar 10.000 gewesen sind, dann ist es viel. Also es war gigantisch, was sich dort abgespielt hat. Es war ein Rummel, den wir uns gar nicht vorstellen können, aus der ganzen damaligen Welt, wie ich das Bild schon bei der ersten Predigt gezeigt habe. Aus all diesen Regionen und Gegenden waren Menschen in Pfingsten zugegen. Und diese Menschen, zum Beispiel Mesopotamien, wo wir auch diese Stadt Babylon finden, die haben natürlich diese Sprache von dort gesprochen, die haben sie gelernt. Teilweise haben sie vielleicht die Sprache der Väter noch irgendwie gekannt, aber es ist nicht automatisch so, dass die alle aramäisch bzw. hebräisch gesprochen hätten. Und jetzt kommen aus all diesen Regionen, und das sind wirklich die Regionen, die in Apostelgeschichte 20 erwähnt werden, kommen in Jerusalem zusammen. Und auf einmal hören sie, wie in ihren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigt werden. Und das haben die Leute nicht einordnen können. Es war ein Sprachwunder. Das bedeutet, dass sie in anderen Sprachen gesprochen haben. Das lesen wir ganz klar, ich lese euch den Vers noch vor. Da heißt es im Vers 4 von Apostelgeschichte 2, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die Leute waren total perplex. Wie gibt es das? Was ist hier los? Und wenn wir jetzt diese Lesung aus dem Alten Testament im Kopf haben, wo Gott eine Sprachenverwirrung geschenkt hat, geschenkt ist eigentlich übertrieben, es ist Gott hat es bewirkt, die Sprachenverwirrung im ersten Buch Mose, Kapitel 11, wo die Menschen gesagt haben, kommt, lasst uns einen Turm bauen, eine Stadt bauen, damit wir unsere Macht demonstrieren können. Dann haben wir gelesen, dass Gott herabgekommen ist und gesagt hat, wir wollen ihre Sprachen verwirren, denn sonst ist ihnen nichts mehr unmöglich. Randbemerkung, Klammerausdruck, Thema Globalisierung. Wir Menschen glauben, wenn wir uns zusammentun, dann können wir Frieden schaffen, dann können wir alles machen, dann wird es gut mit uns Menschen. Gott sagt, nicht. Gott hat die Menschen zerteilt. Eine Sprachenverwirrung. Denn das Problem ist, dass wir Menschen, so lehrt uns die Heilige Schrift, nicht per se gut sind, sondern wenn sich die Welt zusammenrottet, dann wird sich auch das Böse zusammenrotten. Und da hat Gott einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das muss eine Grenze haben. Und damals hat eben diese Sprachenverwirrung begonnen. Das hat Gott gemacht. Und heute lesen wir in diesem Kapitel 2 der Apostelgeschichte, dass diese Sprachenverwirrung umgekehrt worden ist. Und wir lesen letztlich dann, wie die erste Gemeinde in Einheit und Gemeinschaft gelebt hat. Und das ist eine der ganz, ganz wichtigen Botschaften von diesem Pfingstereignis. Und wir sehen, dass Menschen, die vom Heiligen Geist geprägt sind, zu Einheit und zu echter Gemeinschaft fähig sind. Es braucht also zuerst den Heiligen Geist. Es braucht eine göttliche Globalisierung, unter Anführungszeichen. Eine göttliche Globalisierung. Nun kommen wir zur Pfingstpredigt des Petrus, die ich also kurz zusammenfasse. Petrus lest als Einleitung seiner Predigt aus dem Kapitel 3 des Propheten Joel und er sagt nein, weil ein paar Leute haben gemeint, die sind betrunken, die Jünger. Ich habe noch nie jemand, der betrunken ist, eine Fremdsprache reden hören. Automatisch, meistens ist es eher ein Lallen. Aber das war so eine Reaktion von gewissen Leuten und Peter sagt, nein, sie sind nicht betrunken, sondern das ist es, was in Joel bereits vorhergesagt wird, nämlich, dass Gott seinen Geist auf alle Menschen ausgießen möchte. Im Alten Testament waren es nur ganz vereinzelt Menschen, denen Gott den Heiligen Geist gegeben hat. Zum Beispiel ein David, der dann im Heiligen Geist die Psalmen geschrieben hat oder seine Propheten. Und so weiter. Und jetzt auf alle, unabhängig von der Herkunft, unabhängig ob Mann oder Frau, auf alle möchte Gott seinen Geist ausgießen. Das sagt er in der Predigt. Und dann sagt er aber, und das ist mutig, er sagt, ihr habt Jesus Christus umgebracht. Der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat gesagt, ihr habt ihn ermordet. Diesen Jesus, indem ihr ihn ans Kreuz gebracht habt. Und gleichzeitig sagt er aber, dass das im Ratschluss Gottes geschehen ist, weil Gott diesen Jesus schon vor Grundlegung der Welt zum Lamm Gottes auserwählt hat. Ein Opferlamm. Also trotz der Verantwortung der Menschen ist es im Ratschluss Gottes geschehen, ein Geheimnis, das wir Menschen letztlich nicht aufschlüsseln können. Und dann sagt er, aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er belegt das wieder mit einer alttestamentlichen Bibelstelle, nämlich Psalm 16. Und dann sagt er, ist dieser Jesus in den Himmel aufgefahren. Und wieder wird es belegt mit einer Stelle aus dem Alten Testament, Psalm 110. Von wo wissen die Apostel das? Warum sind sie plötzlich zu Bibellehrer geworden, diese Aposteln, die kurz vorher aus Angst davongelaufen sind, wie Jesus gekreuzigt wurde? Weil Jesus 40 Tage lang mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen hat. In diesen 40 Tagen haben sie eine super Bibelschule bekommen. Jesus ist mit ihnen durch das Alte Testament durchgegangen, hat ihnen erklärt, was alles ihn betrifft. Anfangen von den Büchern Mose, die Propheten und die Psalmen. Das ganze Alte Testament sind sie durchgegangen, mehr oder minder. Und darum kann Petrus so predigen. Und dann sagt er, Jesus hat den Heiligen Geist dort im Himmel zu Rechten Gottes vom Vater empfangen und Jesus hat diesen Geist ausgegossen. Also das ist wirklich spannend. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind hier aktiv bei diesem Ereignis. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes, ich möchte dazu noch die Stelle lesen, weil die wirklich sehr eindrücklich ist. Da sagt Petrus zum Schluss, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung, und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also diese Predigt hat eine gewaltige Wirkung und Petrus ruft die Leute auf, dass sie Buße tun, dass sie umkehren, dass sie diesen Mord an Jesus bekennen und dass sie sich taufen lassen zur Sündenvergebung. Denn Gottes Geist kann nur in einem Menschen Platz nehmen und Wohnung machen, wenn ein Mensch von seiner Sünde gereinigt ist. Gott kann nur in einem reinen Haus wohnen. Ja, diese Reihenfolge. Buße, Taufe, Sündenvergebung, Heiliger Geist. Das ist die Reihenfolge für diese Juden zu dieser Zeit, zu Pfingsten. Und so schließt sich der Kreis wieder, weil Petrus sagt, ihr sollt den Heiligen Geist bekommen. Gott will, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Und wir lesen dann, dass diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also das war die erste Reaktion. 3000 Menschen haben sich bekehrt aufgrund dieser Predigt und haben den Heiligen Geist bekommen. Und wir lesen dann, und der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist das erste Vorkommen des Wortes Gemeinde in der Apostelgeschichte. Es ist die Gründung der Urgemeinde, die Gemeinde als die Gemeinschaft von Jüngern Jesu Christi. Die einfachste Definition, was eine Gemeinde ist. Eine Gemeinschaft von Jüngern Jesu. Und das sind wir auch. Wir sind Jünger Jesu. Wir versammeln uns in seinem Namen, zu seinem Namen. Und somit sind wir eine Gemeinde Jesu Christi. Und jetzt ist es spannend, und das ist jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt, den ich legen möchte. Was hat diese ersten Christen geprägt? Das ist das Thema Urgemeinde, die erste Gemeinde. Was hat diese Gemeinde geprägt? Das lesen wir unmittelbar, nachdem wir gehört haben, dass sich da 3000 Menschen bekehrt haben. Da heißt es nun, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Vier Kennzeichen der ersten Gemeinde, und ich möchte das gleich erweitern. Vier Kennzeichen, die eine Gemeinde Jesu Christi prägen soll. Das ist das Kennzeichen. Das sind die Grundprinzipien einer Gemeinde. Und die Prinzipien gelten heute auch noch, auch wenn wir sie vielfach praktisch anders ausleben müssen, können, wie auch immer. Die Prinzipien sind die gleichen. Das erste ist die Lehre der Apostel, und ich habe schon kurz etwas gesagt von diesen 40 Tagen, in denen Jesus seinen Jüngern das Alte Testament erklärt hat, alles, was ihn betrifft, auf Christus hin ausgelegt. Und so haben die Apostel eine Autorität, somit haben die Apostel die Autorität, die Lehre Jesu Christi weiterzugeben. Und das ist eine Autorität, die ist einmalig. Wir sprechen von einer apostolischen Autorität. Und das ist deswegen so wichtig, weil Paulus sagt dann später im Epheserbrief, dass auf dieser Grundlage der Apostel das Haus der Gemeinde aufgebaut ist. Es ist ein Bild natürlich, es ist ja kein, also auch wenn wir uns in einem Haus treffen, die Gemeinde als Haus ist ein Bild für das Haus Gottes, für den Tempel. Und er sagt, die Basis dieses Hauses ist die Lehre der Apostel. Das kann man nicht wiederbringen, das ist gelegt, die ist da, diese Basis. Und hier wird nun aufgebaut auf dieser Offenbarung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, und auf dieser Grundlage wird nun gelebt. Sehr wichtig, dass die Lehre der Apostel nicht eine Theorie bleibt, sondern es ist sehr wichtig, dass die Lehre der Apostel zur Tat führt, zum Leben führt. Und genau das sehen wir dann, wie das konkret in dieser ersten Gemeinde ausgelebt wird. Und ich lese uns diese Verse vor, damit wir das eins zu eins hören. Da heißt es, es kam aber Furcht über alle Seelen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Die Leute haben das gesehen. Die Leute haben das wahrgenommen. Hier ist etwas Neues geschehen. Jesus hat ja gesagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr Jünger Jesus seid. Das ist hier geschehen. Sie waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und diese Gemeinschaft ist sicher eines der bemerkenswertesten Kennzeichen der Urgemeinde. Ich würde sagen, es ist eine Bewegung vom Ich zum Wir, vom Ego zur Gemeinschaft. Nicht mehr ich bin im Mittelpunkt meines Denkens, sondern die Gemeinschaft, die Familie, die geistliche Familie ist im Zentrum meines Denkens und Handelns. Das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes. Das ist im Kontrast zu 1. Mose 11, zu dieser Trennung der Menschen durch die Sprachen. Gott will die Menschen zusammenführen zu einer echten, tiefen Gemeinschaft, zu einer echten Menschheitsfamilie. Und sie geben ihre Besitztümer bereitwillig her, zugunsten der Gemeinschaft, zugunsten der Bedürftigen. Übrigens möchte ich an der Stelle sagen, dass sie nicht alles verkauft haben, was sie gehabt haben, denn wir sehen, dass sie später in ihren Häusern sich getroffen haben. Also die haben die Häuser nicht generell verkauft, sondern ich würde sagen, sie haben das verkauft, was überflüssig war, was sie nicht unmittelbar zum Leben brauchten. Das haben sie von ihren Reichtümern abgegeben und haben es den Bedürftigen gegeben. Geschwister, ganz wichtig, den Bedürftigen, nicht Gießkannenprinzip. Den Bedürftigen, diejenigen, die es gebraucht haben, die haben von diesen Reichtümern profitieren können. Und wir sehen auch, dass die erste Gemeinde und auch später die Gemeinden primär einmal unter sich die Bedürftigkeit gelöst haben. Es ging nicht darum, die ganze Welt zu retten, sondern es geht einmal primär darum, innerhalb der Gemeinde, innerhalb der geistlichen Familie, die Nöte zu stillen, und dann sehen wir in der weiteren Entwicklung, wie sich das weiter nach außen entwickelt, weil die Jünger keine Nöte mehr hatten, konnten sie mit Freimütigkeit das Evangelium verkündigen. Also das ist eine Entwicklung. Und diese Einmütigkeit, diese Gemeinschaft, ist eines der ganz, ganz großen Ziele im Neuen Testament. Wiederum der Apostel Paulus sagt dann später im Epheserbrief, wendet allen Fleiß auf zu dieser Einmütigkeit. Wendet allen Fleiß auf zu dieser Einmütigkeit. Demütigt euch voreinander, sagt er. Hört zu, was der andere sagt. Helft euch gegenseitig. Streitet nicht. Und wenn ich das so sage und wenn ich Paulus zitiere, dann ist völlig klar, Paulus hat Konflikte erlebt. Es gibt Konflikte. Wir Menschen sind so unterschiedlich, wir denken so unterschiedlich, da prallen oft die Gedanken und die Ideen aufeinander. Und darum sagt er, wendet allen Fleiß auf, diese Konflikte zu überwinden, zu lösen. Geschwister, und ich muss wirklich klipp und klar sagen, wo in Gemeinden Streit und Zwietracht herrscht, also wo man das nicht lösen kann, Geschwister, dort stimmt etwas nicht. Dort ist der Heilige Geist nicht am Wirken oder nur teilweise am Wirken. Wir sind herausgefordert, einmütig zu werden, zur Einmütigkeit zu gelangen. Und es tut mir weh zu sehen, in wie vielen Gemeinden gestritten wird. Wirklich gestritten. Die wollen ihr Recht durchsetzen. Ich hab Recht. Nein, ich hab Recht. Geschwister, das geht nicht. Wir müssen zurückstehen. Wir müssen unsere eigenen Ideen, wir dürfen sie nicht zu wichtig nehmen. Und da sehen wir hier, wie der Heilige Geist diese ersten Christen eng zusammenführt. Sie brechen das Brot, das ist auch ein Element, in den Häusern heißt es, also nicht im Tempel, sondern in der geschützten und intimen Atmosphäre der Häuser, treffen sie sich, um das heilige Abendmahl zu feiern, wie das Brotbrechen auch genannt wurde, also Abendmahl, Brotbrechen, das sind parallele Begriffe. Und es scheint so zu sein, dass dieses Abendmahl im Rahmen von Mahlzeiten gefeiert wurde. Vielleicht bei jeder Mahlzeit, ich weiß es nicht. Das wissen wir zu wenig aus dem Neuen Testament. Aber auf jeden Fall, ich sage das jetzt so provokant, nicht nur einmal monatlich. Also, ich sag, das, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir das unbedingt anders machen müssen. Ich möchte nur sagen, für die ersten Christen war das ein ganz starkes Element ihrer Gemeinschaft, dieses heilige Abendmahl. Es hat auf Jesus hin gewiesen. Und es ist auch die Rede davon, dass sie in Schlichtheit und Dankbarkeit ihre Mahlzeiten eingenommen haben. Also nur uns, zu uns Schweizern gesagt, das waren keine Gourmet- und Haubendinners, die da eingenommen wurden, sondern sie waren dankbar für das, was Gott ihnen geschenkt hat, dass sie essen können, dass sie sich ernähren können und haben ihren Dank zu Gott gebracht. Und sie waren geprägt von Lob, Gebete, Lobpreis, wie wir gehört haben, Gebete und hier Lobpreis, das war ein prägendes Element ihrer Gemeinschaft und auch uns möchte ich herausfordern, dass wir immer wieder in verschiedenster Art und Weise Gott loben, so wie wir es auch ein bisschen zu Beginn des heutigen Gottesdienstes gemacht haben. Übrigens, nur ganz kurz, diese vier Elemente können auch prägende Elemente des Gottesdienstes sein oder sollen sie auch sein. Denn was im Gottesdienst stattfindet, das findet auch im Leben statt. Und was im Leben stattfindet, soll im Gottesdienst wieder gesammelt werden und stattfinden. Ich komme zum Schluss. Wie ihr seht, man könnte da endlos reden, das will ich aber nicht tun. Das ganze Neue Testament spricht von diesen Dingen. Wir werden sicher im Laufe der Apostelgeschichte das eine oder andere noch vertiefen können. Ich möchte vielmehr einen Eindruck vermitteln. Ich möchte euch und uns herausfordern, dass wir unsere Gemeindepraxis anhand dieser Prinzipien messen. Dass wir uns fragen, findet das auch unter uns statt? Vieles in Gemeinden geschieht aus Tradition. Traditionen müssen nicht schlecht sein. Vieles geschieht aus Gewohnheit. Aber es ist immer wieder mal gut zu sagen, sind unsere Gewohnheiten, entsprechen sie noch dem, was hier steht, was wir hier lesen an Prinzipien? Und Gott schenkt uns immer wieder neu die Möglichkeit, Dinge, die nicht so gut sind, zu lassen und Dinge, die gut sind, wieder zu fördern. Diese Möglichkeit haben wir immer wieder neu. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft, in Einmütigkeit. Und ich habe auch für heute wieder so einen Zettel vorbereitet, wo das zusammengefasst ist, ein paar persönliche Fragen und auch bereits eine Bibellese dann für die nächste Predigt zur Apostelgeschichte, dass wir vorbereitet dann bereits kommen und uns mit diesen wunderbaren Gedanken auseinandergesetzt haben.